Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rare Stories, dem Podcast über seltene Erkrankungen, mutige Menschen und innovative Lösungen. Heute tauchen wir ein in ein Thema, das für viele Betroffene entscheidend ist, die Suche nach einer Diagnose. Wer von euch diesen Weg kennt, weiß, wie mühsam er sein kann. Von Arzt zu Arzt, von Untersuchung zu Untersuchung, oft über Jahre hinweg. Und doch bleibt die entscheidende Antwort aus. Mein heutiger Gast kennt genau diese Geschichten. Professor Dr. Lorenz Grigol ist ein Kinderarzt und leitet das Zentrum für seltene Erkrankungen am Uniklinikum Bonn. Dort setzt er sich mit seinem Team dafür ein, unklare Diagnosen schneller zu stellen und PatientInnen sowie ihren Familien endlich Gewissheit zu geben. Dabei setzt er nicht nur auf klassische Medizin, sondern auch auf digitale Innovationen. Künstliche Intelligenz und smarte Netzwerke könnten die Diagnostik revolutionieren. Professor Grigol ist außerdem an der Entwicklung von Anomie beteiligt gewesen. Einer Plattform, einer App, die Menschen mit seltenen Erkrankungen vernetzt und den Weg zur Diagnose erleichtern soll. Wie das funktioniert, wo die größten Hürden liegen, aber auch die Chancen und was er sich für die Zukunft wünscht, darüber spreche ich heute mit ihm in dieser Folge. Also viel Spaß beim Zuhören und Professor Grigol, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Ich freue mich. Schön, hier zu sein. Danke für die tolle Anmoderation, Herr Furch.
Sehr gerne. Ich habe es gerade schon gesagt, Sie leiten das gesamte Zentrum für seltene Erkrankungen in Bonn seit 2021, haben Sie mir im Vorgespräch gesagt. Was genau bedeutet das, also Ihre Arbeit im Zentrum? Das hört sich so wundervoll an und vielleicht können Sie uns da nochmal abholen, wie das vielleicht auch begonnen hat und welche Kinder, welche Familien, welche Betroffenen oder welche Menschen zu Ihnen kommen und wie helfen Sie ihnen?
Die Geschichte der seltenen, beziehungsweise die Geschichte der Zentren für seltene Erkrankungen, die geht schon einige Jahre, so etwa 15 Jahre. Da entstand in der Politik endlich überfällig die Meinung, man muss etwas tun, um den Menschen ohne Diagnose, den Menschen mit undiagnostizierter seltener Erkrankung zu helfen. Und es wurde ein Prozess auf den Weg gebracht, der Nationale Aktionsplan für Menschen mit seltenen Erkrankungen. Da wurden Themenfelder besprochen, und eins dieser Themenfelder war der Weg zur Diagnose. Und in dem Kontext hat man auch festgelegt und den Vorschlag gemacht, es sollten sich Expertenzentren bilden, die Betroffenen, Suchenden helfen, den Weg zur Diagnose zu verkürzen. Und so entstanden peu à peu Zentren für seltene Erkrankungen. Das erste entstand in Tübingen und Würzburg. Und das erste in Nordrhein-Westfalen war das Zentrum für seltene Erkrankungen in Bonn, ich glaube 2011 gegründet. Und so entstanden in ganz Deutschland diese Zentren mit einer einheitlichen Struktur. Und am Ende, Herr Furch, ist es so, dass wir am Zentrum für seltene Erkrankungen in Bonn eine Anlaufstelle, eine Ambulanz im A-Zentrum haben und wir haben über 20 angegliederte Behandlungszentren, wo also zum Beispiel in der Neurologie, in der Augenheilkunde, in der Kindergastroenterologie Experten sitzen, die sich mit einzelnen seltenen Erkrankungen besonders gut auskennen. Und wir versuchen dann als sogenanntes A-Zentrum Betroffenen, die sich an uns wenden, per Mail, per Telefon, per Brief, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, wo die bestmögliche Anlaufstelle bei den geschilderten Beschwerden sein könnte.
Und der Weg der Diagnose ist ja oft oder kann oft für viele Betroffene ein jahrelanger frustrierender Prozess sein. Auch hier im Podcast haben auch schon einige Betroffene erzählt. Und das kann ja, also einige warten ja 10 Jahre, bis die Diagnose endlich kommt. Manchmal ist eine andere Diagnose vorhergestellt worden, manchmal sind gar keine Diagnosen gestellt worden, manchmal wurde man nicht richtig ernst genommen oder wahrgenommen und manchmal ist aber auch der Drang bei den Betroffenen nicht so groß gewesen, um sich endlich darum zu kümmern. Das ist ja sehr mannigfaltig, was da passieren kann. Was sind denn so aus Ihrer Erfahrung die größten Hürden auf dieser Reise? Vielleicht auch auf beiden Seiten. Sie kriegen ja auch das direkte Feedback von den Betroffenen. Und dann würde ich gerne hinterher vielleicht nochmal mit Ihnen gemeinsam zusammen herausstellen, wie man das noch verbessern kann im System, im großen Gesundheitssystem Deutschland.
Ja, woran, wie gesagt, im Rheinland, woran hat es gelegen? Ne? also in einer idealen Welt, Herr Furch, wünsche ich mir eine störungsfreie Kommunikation auf Augenhöhe und viel Verständnis füreinander. Und damit meine ich gegenseitig Verständnis, natürlich in erster Linie seitens Ärztin, Arzt für die Familie. Als Kinderarzt rede ich oft von Familie, aber natürlich meine ich damit auch den erwachsenen Patienten Ratsuchenden, der sagt, Frau Doktor, ich fühle mich krank. Dann muss für diese Frage Raum sein, um erstmal in der Krankengeschichte zu forschen, was gibt es für Hinweise, wie ist es entstanden, wie ging es los? Und dann ist der zweite Schritt in der körperlichen Untersuchung, Hinweise zu finden. Gibt es einen Hautausschlag? Ist die Zunge belegt? Wir kennen das alle aus dem Fernsehen, das macht man seit 2000 Jahren so. Man spricht über Schmerzen, man spricht vielleicht über Körperausscheidungen. All das erfordert Zeit und die fehlt im aktuellen System. Und entsprechend wären wir da bei einem Knackpunkt. Ich würde mir wünschen, dass wir für diese beiden Zutaten, Anamnese, also Erhebung der Krankengeschichte und körperliche Untersuchung und das gemeinsame Reflektieren, also Arzt-Patient, Ärztin-Patient-Dialog, dass dafür im System Zeit und damit auch Geld vorgesehen ist und dass wir damit respektieren, dass ein Hausarztbesuch, Kinderärztinnenbesuch länger dauern darf als 5 oder 10 oder 15 Minuten. Das wäre eine wichtige Zutat.
Ich habe auch mal von einem anderen Professor gehört, der gesagt hat, viele sagen, die Hausärzte müssen auch einen gewissen Job übernehmen. Aber meinte, das können die gar nicht. Sie sind ja extra dafür da, die, ich sage jetzt mal, Allgemeinmedizin halt auszuüben. Man kann ja schon gar nicht alle seltenen Erkrankungen auf dem Schirm haben. Und auch wenn es circa, ich glaube, 4 Millionen Betroffene in Deutschland gibt, ist es ja auch, also das fand ich ganz, ganz gut zu sagen. Wir müssen aber, also die Wunschliste ist groß, wir müssen aber auch schauen, wie das grob, wie natürlich auch der Verantwortungsbereich der jeweiligen Medizinerinnen und Mediziner ist. Und dabei sind diese Zentren ja unerlässlich. Ich könnte mir vorstellen, dass die Betroffenen, wenn die zu Ihnen kommen, mit einer großen Erwartungshaltung kommen. Wie ist das? Und auf der anderen Seite, ich habe gerade auch schon mal gesprochen und in einem anderen Interview von Ihnen auch gehört, Sie arbeiten ja nicht alleine. Sie haben ja ganz viele andere Professionen, mit denen Sie zusammenarbeiten und mit Labor, mit Pflege, mit so vielen anderen Menschen. Vielleicht können Sie uns das mal skizzieren, damit wir mal verstehen, wie das große Team eigentlich funktioniert.
Eine Hauptaufgabe besteht darin, Herr Furcht, dass wir 2 Dinge machen. Das eine ist, wir organisieren einen runden Tisch. Also wir versuchen, angenommen Sie sind ratsuchend und Sie haben eine Liste an Symptomen, plus vielleicht Sie haben einen Auslandsaufenthalt, eine exotische Reise in Afrika auf Safari und Sie haben Hauterscheinungen, Knochenschmerzen, vielleicht Haarausfall. Und dann versuchen wir zu diesem runden Tisch Experten für Reisemedizin, Virologie, exotische Krankheiten, Gastroenterologie, für Haare, Haarausfall und all ihre Symptome zusammen an einen runden Tisch zu kriegen. Das ist Dienstleistung Nummer 1. Und die zweite Dienstleistung, all ihre Unterlagen, die an Voruntersuchungen, Röntgenbefunden, Bluttests gemacht worden sind, die schauen wir uns an und bereiten diese so auf, dass die Expertenrunde blitzschnell die relevanten Informationen erfassen kann. Und schließlich moderieren wir dann den Diskussions- und Suchprozess, damit am Ende die aufgeworfenen Fragen, könnte es eine seltene Erkrankung sein? Wenn ja, welche? Welche Tests könnten möglichst zielführend sein, um der ratsuchenden Person zu helfen, um das herauszuarbeiten? Also 3 Zutaten, runder Tisch, Aufarbeitung der Befunde und drittens dann einen Plan zu erstellen, den wir dann wiederum mit dem ratsuchenden und dem hausärztlichen Team kommunizieren.
Das heißt, Sie sind ein bisschen Forscher, ein bisschen Wissenschaftler, Moderator, aber Sie stellen dann die Diagnose und besprechen das dann mit der Familie, so wie Sie es vorhin gesagt haben? Also Sie sind die Person, die die Diagnose kommuniziert?
Das habe ich, das wäre schön, aber ist nicht immer so. Wir sind oft diejenigen, die letzten 2 Meter machen. Also wir versuchen, den Weg, wenn wir sagen, okay, uns scheint es so zu sein, dass der folgende Test hilft, die Diagnose zu stellen. Dann empfehlen wir den Test und dieser Test hilft dann zur Diagnosestellung. Das kann manchmal ein spezifischer biochemischer Test sein, das kann aber auch ein genetischer Test sein. Und dieser Test ist dann am Ende beweisend für die Diagnosestellung, sodass wir auch mal die Diagnose, aber oft eher eine Verdachtsdiagnose formulieren und die entsprechenden nächsten Schritte empfehlen, um dann diese Verdachtsdiagnose zu erhärten.
Verstehe. Das könnte vielleicht auch schon der Prozess sein, wo wir, oder der Punkt, wo wir über KI sprechen können, weil ich könnte mir vorstellen, dass das ja auch sehr wichtig ist und ich weiß ja auch, dass Sie sich dafür einsetzen oder Sie auch daran arbeiten, so eine Schnittstelle zwischen Medizin und Technologie zu sein und Sie setzen auch auf KI und gerade im Bereich von seltenen Erkrankungen steckt da, ich denke, eine große Menge an Potenzial noch drin. Können Sie auch erklären, wie genau KI hilft oder welche Erfahrungen Sie schon so haben. Und ich will jetzt nicht nach der Glaskugel fragen, wir können alle nicht reinschauen, aber welche Chancen Sie vielleicht zeitnah sehen für die, also besonders für die Erkennung und die Diagnosestellung von seltenen Erkrankungen.
Ja, also was wir am Zentrum für seltene Erkrankungen in Bonn machen, ist, dass wir Muster in der Krankengeschichte suchen. Und das machen wir, indem wir spezifisch für die Krankengeschichte Fragebogen entwickeln und entwickelt haben und einen großen Datensatz haben, in dem schon beantwortete Fragebogen abgespeichert sind. Und wir gleichen also neue Antwortmuster mit dem bestehenden Datensatz ab. Und dieses Prinzip, dass also Mathematik Muster erkennen kann, ist eines, wenn man heute von KI spricht, dass man also Muster in Datensätzen erkennt. Das kommt nicht von mir alleine, sondern im Wesentlichen waren es Werner Lechner, ein Professor ehemals von der Fachhochschule in Hannover, und Frank Lavon, Professor am Helmholtz-Institut und Westfalia-Universität. Das sind die Mathematiker und Statistiker hinter den Systemen, die wir einsetzen. Wir sind die praktischen Anwender und die Weiterentwickler. Also auf kurz, wir suchen nach Mustern, die verdächtig sind, ähnlich wie die Polizei nach Spuren sucht in großen anderen Mustern, sei es ein Fingerabdruck in großen Datenbanken, der abgeglichen wird. Und da kommen wir auch zur Herausforderung und vielleicht zur Glaskugel. Wenn nicht alle Daten in einem Pool sind, ist es schwierig, die Daten abzugleichen. Und heute sind nicht alle Daten digital gespeichert, Stichwort Herr Lauterbachs Kampf um die digitale Patientenakte, sondern die liegen als PDF, die liegen als Karteikarten, handschriftlich, Fax, ausgedruckte Arztbriefe. Und in diesen unstrukturierten Dokumenten Muster zu erkennen, die dann wiederum einem Patienten, der krank ist und keine Diagnose hat, das ist derzeit unsere große Aufgabe und da sehe ich noch keine ganz schnelle Lösung. Aber viele Bestrebungen, sei es zum Beispiel die Medizininformatik-Initiative in Deutschland oder vergleichbare Anstrengungen, dass man digitale Daten hat und dort in Mustern mit modernen KI-gestützten Verfahren schaut, da sehe ich eine Zukunft. Was wir machen, ist Krankengeschichte und KI. Mhm. Und da kann ich sagen, das ist 2000 Jahre alte Medizin und Cutting-Edge-Technology von heute. Und das klappt und macht Spaß.
Das glaube ich. Das heißt, Sie füttern also die Datenbanken mit Daten. Und vielleicht kann die EPA, also die elektronische Patientenakte, dafür sorgen, dass es einheitlich oder dass die Daten vielleicht auch da besonders helfen. Das erhoffen sich ja auch viele. Können Sie sagen, durch die Arbeit mit KI oder durch die Auswertung schon, gibt es etwas, was so Betroffene von seltenen Erkrankungen eint, was die so gemeinsam haben?
Ja.
Oder ist die Frage Unsinn?
Die ist fantastisch. Ich wurde gerügt, weil ich diese Frage vor 12 Jahren oder so als Hypothese formuliert habe. Ich habe gesagt, ich nehme an, dass diese 8000 seltenen Erkrankungen Gemeinsamkeiten haben und dass man diese Gemeinsamkeiten auch zur Diagnoseunterstützung nutzen kann. Und das haben wir in einem Forschungsprojekt auch beweisen können und nutzen diese Gemeinsamkeiten in unseren Fragebogen, weil diese Ähnlichkeiten wiederum unterscheiden Menschen mit seltenen Erkrankungen ohne Diagnose von anderen. Und das ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg, nämlich zumindest in Richtung einer Diagnose zu kommen. Wobei ich möchte noch anschließen, dass leider mit der Diagnose für die Betroffenen das Leid nicht zu Ende ist, sondern dann weiß man zwar, okay, es liegt an diesem Gendefekt vielleicht oder an dieser Muskel-Energiestoffwechselerkrankung, aber oftmals besteht keine zugelassene Therapie. Oftmals sind die Betroffenen sehr alleine, weil es nur wenige gibt, die diese Krankheit teilen. Und entsprechend haben sie dann zwar eine Diagnose, kriegen vielleicht Nachteilsausgleiche, aber das Leben geht ja weiter und die Anforderungen bleiben ja auch hoch und die Umwelt ist gnadenlos.
Das stimmt. Und das Leben mit einer solchen seltenen Erkrankung ist natürlich auch herausfordernd, obwohl viele sagen, zu wissen, was man hat, eine kleine Bestätigung ist manchmal wirklich vielleicht erst im ersten Moment auch eine Erleichterung und dann auch zu schauen. Und was sich auch ja durch die jahrelange Arbeit hier mit Betroffenen auch herausgestellt hat, dass einige, natürlich nicht viele oder nicht alle, aber einige gesagt haben, am Anfang möchte man vielleicht gar nicht so einen Austausch, weil man erstmal selbst schauen muss. Man hat vielleicht auch die Befürchtung, sich oder zu schnell zu viel zu erfahren am Anfang, ohne zu wissen, so was bedeutet das eigentlich so für mich. Aber ich weiß, ein großer Punkt auf Ihrer Liste ist natürlich auch die Vernetzung, auch gerade so die digitalen Netzwerke, ne? Also Menschen auch zu verbinden. Das hätte ich auch vorhin auch gerne gefragt. Ich mache es aber jetzt. Ich denke auch, dass die Menschen oder Betroffene zusammenführen in ihrem Zentrum und ich denke auch wahrscheinlich ganz viel Kontakt haben mit Patientenorganisationen und Selbsthilfegruppen etc. Aber sie sind ja auch aktiv an der Entwicklung der App Unaware Me beteiligt gewesen und wer sich da informieren möchte, ich schlage einfach vor, dass wir gleich die Verlinkung zur App auch in die Shownotes packen, also unaware.me. Man kann auch auf die Internetseite gehen, also wir werden das verlinken, so findet ihr da auch alle weiteren Informationen. Was kann eigentlich diese Plattform leisten, um nicht nur zu sagen, ja, Betroffene können davon profitieren, wir bringen sie mit Medizin zusammen. Was verbirgt sich dahinter und wen bringen sie eigentlich wirklich zusammen?
Ja, Unaware Me ist eine Plattform, die das Zentrum für seltene Erkrankungen in Bonn zusammen mit dem Kindernetzwerk, mit der Designagentur 99 Grad in Wiesbaden und Ralf Schmidt von Digital Lux entwickelt haben. Zusätzlich für das Matching ist das Fraunhofer Institut, Lara Fendrich aus Stuttgart, Justus Schumacher aus Köln, also ein großes Team. Unaware Me ist die Idee, dass man Erfahrungswissen teilen kann. Und dass jemand, der schon mal, ich nehme ein ganz einfaches Beispiel, jemand, der schon mal eine Blinddarmentzündung hatte und weiß, wie man sich davor und danach fühlt und wie man am besten wieder auf die Beine kommt. Diese Person ist ein perfekter Coach von jemandem, der das Ganze vor sich hat. Und genauso verhält es sich mit seltenen Erkrankungen. Ein Mensch mit Morbus Fabry, ein Mensch mit Morbus Gaucher, mit einer spinalen Muskelatrophie oder die Angehörigen wissen am besten, wo drückt der Schuh am meisten, wie kann ich mit dieser Erkrankung Führerschein machen, wie bekomme ich bei meiner Versicherung die richtige Rehabilitation, wie kriege ich beim Arbeitgeber Nachteilsausgleiche. All diese Punkte, dieses Erfahrungswissen steckt in der Selbsthilfe, deswegen liebe ich die Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen, diese das Erfahrungswissen ist ein großer Schatz und die Zusammenarbeit macht viel Freude. Und da sind wir schon mitten beim Thema Unaware Me. Diese Vernetzung findet momentan überwiegend händisch statt. Man meldet sich bei einer Selbsthilfeorganisation, dort guckt man in Karteikarten, man muss datenschutzkonform nachfragen, ist es erlaubt, dass wir Ihre Telefonnummer weitergeben. Das ist alles sehr schön, aber das ist aus der Zeit gefallen. Heute geht die Vernetzung leichter. Ich sage immer gerne, UnRareMe ist wie Tinder für Leute ohne Diagnose oder mit einer seltenen Erkrankung. Das ist zeitgemäß. Und wer kann sich vernetzen? Auf vielen Ebenen. Also, ich möchte gerne Betroffene untereinander, Angehörige untereinander. Ich möchte einen Mensch mit einer seltenen Erkrankung, der sich mit Grundlagenforschung beschäftigt oder interessiert. Die möchte ich vernetzen. Es gibt fantastische Wissenschaftler. Hier in Bonn zum Beispiel das Team um Dagmar Wachten, die sich mit dem Bardet-Biedl-Syndrom beschäftigen. Die suchen Kontakt zu Betroffenen und haben keine Plattform. UnRareMe soll dieser Ort werden zwischen Grundlagenforschung und Betroffenen bzw. Angehörigen. Und warum sind Ärztinnen und Ärzte in Deutschland so schlecht vernetzt? Schon von Bonn nach Köln ist es manchmal wie eine Reise zum Mond. Und anstatt, dass man hier digitale, datenschutzkonforme, angenehme Lösungen macht, damit nicht alle 50 Meter das Rad neu erfunden wird. Genau dafür haben wir UnRareMe entwickelt und entwickeln es jeden Tag weiter.
Klingt super, weil es klingt auch für mich danach, dass man auch etwas mehr die Kontrolle hat und schaut, also wen möchte ich jetzt kontaktieren, wo möchte ich mich reinlesen, wo möchte ich mich jetzt vielleicht vernetzen. Weil im Raum steht ja immer so dieses Bild Stuhlkreis 2.0, so diese Selbsthilfegruppen, ne? So, was passiert dort, wie trifft man sich? Und das ist ja noch ganz viel analog. Natürlich ist der menschliche Kontakt immer wichtig und den werden wir auch nicht ersetzen oder ersetzen wollen. Aber das finde ich halt ganz gut. Und ich weiß auch, dass es ja auch genutzt wird. Und es gibt ja auch Geschichten, wo Patienten oder Betroffene auch Ärzten mal was erklären. Ich sage immer so, denen zu erklären, was vielleicht nicht im Lehrbuch steht. So lebe ich mit dieser Erkrankung. So habe ich das empfunden. Und da ist ja auch so ein Austausch ja nicht einseitig, sondern auch total produktiv. Und wenn es schon einer Person hilft mit einer seltenen Erkrankung, dann ist es ja schon ein absoluter Gewinn, könnte ich mir vorstellen.
Ja, ich nehme mal so ein Beispiel aus UnRareMe. Da haben sich zwei Mütter getroffen, deren Kinder beide eine seltene Erkrankung des Blutes haben. Und die haben also über das Matching, was hinter UnRareMe steht, über die Symptome und Diagnosen zueinander gefunden. Und es ging dabei, die haben versucht rauszukriegen, hey, ich suche noch einen geeigneten Experten in Deutschland. Und die andere war schon diesen Schritt weiter und wusste, wo eine sehr gute Anlaufstelle ist. Und so konnten die sich gegenseitig sehr niedrigschwellig quasi bei einer Tasse Kaffee oder an einer Bushaltestelle helfen. Das Ganze datenschutzkonform, wohlgemerkt, die Chats, die da eins zu eins stattfinden, die liest niemand. Und ich weiß das nur, weil eine der beiden Beteiligten es mir proaktiv erzählt hat. Ansonsten wüsste ich nichts von dieser Erfolgsstory. Das ist ein weiterer Charme und ein Unterschied zu Facebook und Co., wo immer der große Bruder mitliest. Also da sehe ich ein großes Potenzial und freue mich eben auch, wenn ich solche Geschichten höre. Ich bin selber auch mit tollen Kinderärzten bei UnRareMe vernetzt. Ich bin mit Betroffenen vernetzt. Und dennoch, Herr Furch, haben Sie recht, der Austausch, wenn ich vielleicht gerade eine Diagnose bekommen habe, ist der Schritt zur Selbsthilfe und der Austausch mit anderen durchaus angstbesetzt. Und das kann ich auch verstehen. Denn möglicherweise bekomme ich dort Informationen oder sehe Bilder, die mir Angst machen. Wenn ich erlebe, wie meine Erkrankung, meine Diagnose möglicherweise sich auf mich in 5 oder in 10 Jahren auswirken könnte. Das sind deswegen auch Prozesse, bei denen man akzeptieren muss, dass es vielleicht Zeit dauert und dass die Menschen auch unterschiedlich sind.
Absolut. Ja, finde ich nochmal einen ganz wichtigen Hinweis. Und das ist eine schöne Geschichte von den zwei Müttern. Wir haben ja auch hier auch schon mit Müttern und Geschwistern und ja, Betroffenen und Angehörigen gesprochen. Da ging es meist um die seltene Augenerkrankung Lohn. Und Sie haben vorhin auch schon gesagt, Sie sprechen gar nicht nur oder lediglich von der Patientin, von den Patienten, sondern von der ganzen Familie. Wie erleben Sie denn in Ihrer Arbeit oder auch Ihr Team die psychosozialen Belastungen für Betroffene und Angehörige. Sehen Sie da auch noch Unterstützungsmöglichkeiten, die es braucht? Weil vielleicht kann das eine App immer nicht komplett auffangen. Fragezeichen, Ausrufungszeichen. Und das beansprucht ja auch eine Menge Zeit. Und ich weiß, dass das immer sehr oft auch von Medizinerinnen, von Forschern, auch von Betroffenen so vernachlässigt wird. Und ich vermute da noch einen großen Bedarf.
Der Bedarf ist, so wie Sie sagen, riesig groß. Ich bin ja gelernter Kinderonkologe und in der Kinderonkologie hat man sehr früh erkannt, dass wenn ein Kind an Krebs erkrankt, dann bricht das familiäre Ökosystem komplett auseinander. Ein Elternteil ist 24/7 beim Patient. Und so wie Sie sagen, Herr Forch, Geschwister fallen hinten rüber. Die müssen auf einmal funktionieren. Ehen sind gefährdet, weil nichts mehr normal ist. Geschwister entwickeln seelische Auffälligkeiten, nässen vielleicht wieder ein. Es zeigt sich Schulabsentismus. Das ganze System ist krank und deswegen kommen zum Beispiel aus der Kinderonkologie Aktivitäten, die sich gezielt an die Geschwister richten, die sich gezielt nach der Erkrankung an die ganze Familie richten und mit einer familienorientierten Rehabilitationsmaßnahme versuchen, den Weg zurück in die Normalität zu stabilisieren. Bezogen auf die seltenen Erkrankungen gilt das Gleiche. Eine chronische Schmerzerkrankung, eine chronische Erschöpfung belastet die gesamte Familie. Das heißt, wir müssen bei all unseren therapeutischen Bemühungen auch dieses Ökosystem und alle Beteiligten berücksichtigen, unterstützen, die Bedarfe sehen und schauen, wo sind Ressourcen und wie kann man diese für die Betroffenen nutzbar machen.
Ja, das klingt gut. Kriegen Sie das auch so direkt mit? Weil ich könnte mir vorstellen, dass sich sowas ja auch entwickelt. Also da auch wiederum der wichtige Hinweis, das hört ja nicht auf, wenn man die Diagnose hat. Vielleicht fängt es da erst richtig an, weil man weiß so, dann gibt es Therapieentscheidungen, dann wird ein Weg gemeinsam auch beschlossen. Und gerade bei dem Thema Geschwisterkinder, das finde ich gut, dass Sie das ansprechen, kann es durchaus zu Herausforderungen und Hürden kommen. Was glauben Sie, wäre da hilfreich? Vielleicht ist die Frage zu groß, aber ich würde gerne so Ihre Expertenmeinung wissen.
Ja, ich nehme ganz praktische Beispiele. Es gab ein Innovationsfondsprojekt, das nannte sich ZSE Duo. Und die Idee dahinter war, dass man bei jedem Beratungstermin nicht nur einen Körperarzt, also einen Internisten oder einen Kinderarzt, Kinderärztin, sondern dieser Person eine zweite Ärztin, Arzt an die Seite stellte, nämlich eine Fachärztin für Psychosomatik, um genau diese Bedarfe, die praktisch regelhaft bei einer länger bestehenden Krankheit vorliegen, zu erfassen und damit dann auch gezielt Empfehlungen ableiten zu können. Also deswegen, wir sollten immer ganzheitlich denken und das heißt, so wie in der Schmerzmedizin, wo klar ist, dass Schmerzen, wenn sie mehr als 6 Monate dauern, auch eine seelische Komponente mit sich bringen, gilt das auch für jahrelangen Suchprozess. Der macht etwas mit den Menschen, der macht etwas mit den Familien und wir müssen das als Behandlungsteam adressieren, was wir auch tun. In unseren Fallkonferenzen ist möglichst immer eine Kollegin aus der Klinik für Psychosomatik, oft die Oberärztin Frau Ambra Marx, beteiligt. Und das sind sehr erhellende Einschätzungen und Empfehlungen, die dann aus dieser Richtung kommen. Und so machen es viele Zentren für seltene Erkrankungen auch. Also ganzheitlicher Ansatz, um den Betroffenen auch ganzheitliche Empfehlungen zu geben. Aber wir haben zu wenig Anlaufstellen in Deutschland. Das heißt, selbst wenn der Bedarf klar ist, ist es für die Menschen nicht leicht, dann professionelle Hilfe zu bekommen. Das gilt für Kinder fast noch mehr als für Erwachsene.
Ja, das hab ich fast befürchtet. Aber das ist natürlich ein ganz toller, ganzheitlicher Blick. Und Sie haben jetzt auch schon einige Beispiele genannt. Ich würde gerne von Ihnen wissen, gibt es so einen Moment in Ihrer Laufbahn, in dem Sie dachten, so, ja, das ist der Grund, warum ich den Job mache oder Job auch gerne mache. Das ist ein Fall, der vielleicht besonders, also ich will jetzt keine besonders traurige Geschichte hören, aber einfach, was Ihnen vielleicht auch im Kopf geblieben ist, um zu sagen, ja, genau deswegen mache ich das. Manchmal sind es ja nur Momente, ein Blick, ein Wort, ein Austausch.
Also als Ärztin und Arzt, als Kinderarzt an der Uniklinik erlebt man viele bewegende Momente, Herr Furch. Und ich nehme mal ein Beispiel ganz von meinen Anfängen, da sind Kinder mit einer Krebserkrankung an Schimmelpilzinfektionen gestorben, die wir damals weder diagnostizieren noch behandeln konnten. Und ich kann mich an jeden Einzelnen erinnern, wie wir über Wochen und Monate im Team gerungen haben, mit den Kindern, mit den Familien diese fürchterlichen Infektionen zu bekämpfen. Und deswegen habe ich mich viele Jahre mit dem Thema Pilzinfektionen bei Kindern mit Krebs beschäftigt, weil mich diese zwischenmenschlichen Begegnungen so bewegt und geprägt haben. Es prägt auch, wenn man Fehler macht, Herr Furch. Also ich glaube, jeder Arzt, jede Ärztin kann sich erinnern an Situationen, in denen man sich fragt, ob es besser gewesen wäre, statt nach links, nach rechts abzubiegen, eine Therapie vielleicht anders durchzuführen, schneller oder langsamer. Die Wahl des richtigen Zeitpunkts in der Medizin ist kritisch und solche Gespräche, vielleicht auch die Erkenntnis, dass möglicherweise eine andere Entscheidung eine bessere gewesen ist, die begleitet einen lange, lebenslang. Auch vielleicht, wenn mir Eltern gesagt haben, Herr Grigol, das war nicht gut. Das ist Gott sei Dank nicht so oft vorgekommen, aber die Male, an denen mir das eine Mutter oder ein Vater gesagt hat, die vergesse ich nie und die tun auch sehr lange sehr leid und man wünschte sich vielleicht, da anders gehandelt zu haben. Und vielleicht abschließend, ich habe es mir zu einem Ritual gemacht, dass ich abends immer aufschreibe, was mir an dem Tag an zwischenmenschlichen Begegnungen widerfahren ist, was gut gelaufen ist, was nicht gut gelaufen ist, was man hätte besser machen können. Und diese Kladde führe ich nun schon über viele Jahre. Und wenn ich die dann zuklappe am Ende des Tages, dann beende ich auch gedanklich den Arbeitstag. Und wenn ich es auf der anderen Seite wieder durchblätter, dann fallen mir Sachen ein. Und das löst viel aus. Das sind die zwei Seiten, Herr Furch, von einem Beruf mit Menschen. Man erlebt ganz wunderbare Sachen, wenn man helfen kann, wenn man einen Impuls geben kann. Und man erlebt Situationen, in denen man hilflos ist, nur ein Mensch und vielleicht auch Fehler macht und muss damit leben.
Ja, erstmal vielen Dank, dass Sie das mit uns geteilt haben. Das ist natürlich etwas, was auch, glaube ich, uns Zuhörerinnen und Zuhörern bewegt und auch mal schön, das aus einem Expertenmund zu hören. Also vielen Dank dafür, dass Sie uns da mitgenommen haben. Und ich stelle Ihnen jetzt die letzte Frage, die ich vielen stelle, weil Sie jetzt auch hier natürlich im Rare Stories Podcast die Möglichkeit haben. Was möchten Sie Betroffenen, die das vielleicht hören, unabhängig davon, ob das schon eine Diagnose gibt oder nicht, die vielleicht noch auf der Suche sind, die seit kurzem oder seit langem eine Diagnose haben, was möchten Sie persönlich Betroffenen jetzt gerne mit auf den Weg geben?
Also als erstes wünsche ich allen, die krank sind, gute Besserung. Das ist das Wichtigste. Gesundheit nehmen wir selbstverständlich und ich wünsche jedem mit einer Diagnose oder krank und ohne Diagnose baldige Genesung. Das Zweite, ich wünsche uns allen einen Blick, der stärker von der Salutogenese geprägt ist. Also wie können wir Gesundheit fördern? Im Sinne von was, ich wünsche jedem, möchte jedem zurufen, schaut, was steckt in mir, was kann ich selbst positiv beeinflussen, vielleicht über Ernährung, über Bewegung, über eine gesunde Einstellung, um mich im Wohlbefinden zu stärken. Und das Zweite, zusammen ist man weniger alleine. Also die Ressourcen im privaten Umfeld, im sozialen Umfeld, Familie, Freunde bis hin zu sozialen Netzwerken wie UnRareMe, also über die Vernetzung, nicht zuletzt die Selbsthilfegruppen, sich da zusammenzutun, um gemeinsam für die Bedarfe der Menschen mit seltenen Erkrankungen zu kämpfen und einzustehen.
Das klingt toll, das haben Sie schön zusammengefasst. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Es war sehr aufschlussreich. Ich fand es auch sehr, sehr persönlich. Und vielen Dank für Ihren Einblick und dass Sie heute hier zu Gast waren.
Vielen Dank.
Mein Gast war heute Professor Dr. Grigur Leiter des Zentrums für seltene Erkrankungen in Bonn und seid auch nächsten Monat wieder mit dabei und schaut rein und hört rein in den Rare Stories Podcast. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüss.